uns Platz nehmen. Niemals zurück. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und schon sind wir im Thema. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder den lieben Gott oder den Teufel. Entweder sichtbare oder unsichtbare Welt. Also wir müssen uns entscheiden. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das ist das Thema heute und lade dich ganz herzlich ein für Freitag. Lass dich überraschen. Dein Leben in der Wundertüte. Und wenn wir an Gott glauben, dann kriegen wir solche Wundertüten. Früher gab es, meine Kinder waren ganz scharf auf die Wundertüten. Da war immer was drin. So, und auch wenn du dem Heiland nachfolgst, es ist immer was drin. So, wir sind, wenn wir gläubig sind, im Überraschungsclub des Herrn. Und ohne Mitgliedsbeiträge. Wir werden jeden Tag was irgendwie von irgendetwas überrascht. Was auch immer ist. Gebetserhörung, ein Anruf oder ja, eine Feder fliegt uns zu. Irgendetwas. Wir werden von Gott überrascht. Oder jemand klopft an unser Fenster, an unsere Tür, wie auch immer. Und manchmal gute Überraschungen, manchmal auch schlechte Überraschungen. Aber es sind Überraschungen. Und auch die schlechten Überraschungen sind gute Überraschungen. Der Herr bügelt das alles aus, er gleicht es aus, er balanciert es aus. So, nebenbei, ganz herzlich eingeladen für Samstag werden wir über die Hilfe Gottes sprechen, wie Gott einem hilft. Meistens ganz anders, als du denkst. Meistens benutzt Gott ungläubige Menschen, um dir zu helfen, nicht die Gläubigen. Die Gläubigen sind zu bigottisch. Ich brauche eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Verstehst du? Dann kommt keine Offenbarung und verstehst, und deshalb helfen sie nicht. Aber so ein Heide, so ein Gottloser, so ein Türke oder Afrikaner oder wer auch immer das ist, weißt du, der sieht dich, der fühlt mit dir mit und so hilft Gott durch Mitgefühl anderer Menschen, die vielleicht auch selbst mal so in einer Patsche waren, selbst so was Schreckliches durchgemacht haben, selbst operiert worden sind, selbst vielleicht durch Enttäuschung, durch Depression oder durch was auch immer gegangen sind. Diese können einen helfen und sie setzen sich und versetzen sich in der Lage eines anderen Menschen. So, und dann Sonntag, vertraue Gott, dass er immer alles gut macht. So, mein Thema heute, niemand kann zwei Herren dienen. Zwei Mächten, zwei Idealen oder Ideen, zwei Parteien. Du kannst nicht die CDU und die Kommunisten wählen. Und die Kommunisten und nicht die CDU. Du musst dich entscheiden, was wen wählst du. Der Mensch kann sich nicht zerteilen. Das ist leider, obwohl er aus einer Dreiheit besteht, Seele, Geist und Leib, aber er kann sie nicht zerreißen. So, aber viele Menschen möchten gerne, und das ist so, was wir gerne möchten, wir möchten bei jeder Hochzeit die Braut sein und bei jeder Beerdigung die Leiche. Also eine very important person, also ganz wichtige Person. Das möchten wir am liebsten, aber leider ist es nicht so in unserem Leben. Wir müssen uns immer entscheiden, entweder oder, entweder bin ich die Braut und oder die Zuhörer oder bin die Leiche und auch die Zuhörer, irgendetwas muss ich mich entscheiden, was will ich lieber? Ich möchte lieber ein Zuhörer sein, bei den Lebendigen und nicht bei den Leichen. Auch wenn die so gerühmt werden und da über die so gelogen wird und rund so überzogen und überspannt, unser Verstorbener, unser Heimgegangener, was der alles so gemacht hat. Aber du musst auch wissen, was er nicht gemacht hat. Auch das gehört dazu. Was er verpasst hat, was er versäumt hat, was er liegen gelassen hat, was er einfach übersehen hat. Und eigentlich, und das ist das, was in der Ewigkeit eines Tages zählen wird. Also man muss sich entscheiden, was will ich? Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das ist mal die eine, aber das hat auch Konsequenzen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann kannst du nicht mehr das machen, was du gerne machen möchtest. Du bist vergeben. So, du bist ja verlobt und dann laufen die Buben dir nicht mehr nach. Jetzt bist du vergeben. Zuerst ist ein Gedanke da und ich möchte heute einen Gedanken betrachten. Das ist dieser Prophet Bilian, was da auch genau war. Der war ein Berufshexer, Berufszauberer, Berufswahrsager, was da alles war. Ich möchte also nun mal hineingestellt und dieser Bilian muss sich entscheiden. Gehst du jetzt mit? Wahrsagst du? Predigst du für den Moabitern König da? Oder was machst du? Der war in der Zwietracht. Und wir sind manchmal Sozialisten. Zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Also das Gute, das ich will, tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, tue ich. Und das sind wir Menschen einfach so zerrissen. William, ein Prophet, der fürs Geld arbeitet. Und man kann nicht Gott und dem Mammon dienen. So sagt Jesus. Und wahrscheinlich greift auch hier diese Idee und diesen Gedanken auf. So für Gott und fürs Geld. Viele Evangelisten, und es tut mir so leid manchmal, wenn ich so sehe, die arbeiten fürs Geld. sind Geldeintreiber. Da predigen sie eine Dreiviertelstunde, wie man Opfer gibt, wie wichtig das ist, das Geben und so weiter. Und dergleichen dann nur noch 15 Minuten, nur noch die Botschaft, die Gott aufs Herz gelegt hat. Und ich habe Prediger bei mir gehabt schon und was ich hier sage, das weiß ich, das habe ich erlebt. Da kommt einer und sagt, ich komme zu dir nur, wenn ich 2500 Euro pro Veranstaltung bekomme. Du, 2500 Euro, da steht da verdient er gut. Das ist aber für manche ein Monatsgehalt. Und er kam und hat gesagt, weißt du, ich gebe es dir, aber ein zweites Mal wirst du bei mir nicht mehr kommen, zu mir nicht mehr kommen. 2500 Euro pro Veranstaltung. Gut. Gott segnet. Und wir müssen die Leute lassen, denn jeder, ob er steht oder fällt, der steht oder fällt seinem Herrn und muss vor Gott verantworten. Auch dieser Biliam hier, der hat fürs Geld gearbeitet. Also die ganzen Superstars, die haben ihre eigene Flugzeuge, leben in, auf irgendeiner Ranch in Florida, haben Luxusmöbel. Da kostet eine Kommode 50.000 Euro. Eine Kommode. Nur noch, weißt du, ich habe nichts gegen Luxus oder bin auch nicht dagegen. Aber dann im Luxushotel leben, Bodyguards. Und ich weiß, wo sind viele solche Superstars, die hier von Amerika herkommen und sagen, ich brauche Bodyguards. Ich frage mich, wo hat der Heiland einen Bodyguard gehabt? Der Apostel Paulus. Wo haben die Brüder Bodyguards gehabt? Die haben höchstens Verräter gehabt. Denk an den Herrn Jesus Christus, den Judas und der andere Freund, als dieser Petrus verleumdet ihnen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Vor Jahren hat mir eine Frau geschrieben aus Süddeutschland, ich kann es nicht verkraften, wenn ich sehe, die Pastorenfrau, also jetzt nicht meine Pastorenfrau, sondern von der Gemeinde, wo sie dort sind, zur Wohlstandsgemeinde, Wort des Glaubensgemeinde, die hat jedes Mal ein neues Kleid, neue Schuhe. Ich muss mit durchgelaufenen Schuhen laufen. Ich kann mir das nicht leisten. Verstehst du, das sind arme Leute. Und das Evangelium wird armen Leuten gepredigt. Nur nebenbei. Es sind moderne Biliams, die weissagen fürs Geld, heilen fürs Geld, beten fürs Geld, segnen fürs Geld. Sie sind nicht besser wie die katholischen Priester. Auch wenn sie charismatisch und Pfingstler sind. Verstehst du? Ja, sie verstehen das Geld einzutreiben. In aller Liebe. Niemand kann zwei Herren dienen. Und Jesus sagt, Mammon oder Gott. Man muss sich entscheiden. Auch hier dieser charismatische Ablasshandel. Ich denke, so wenn der Tetzel da sagt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Nur nebenbei. Das sind fromme, religiöse Schmarotzer. In aller Liebe, ich will nur herausschauen, dass sowas gibt. Und der Herr Jesus stand am Gotteskasten oder am Opferkasten oder beim Opfer einem und er sah, was die Leute reingeben. Und jedes Mal, wenn ein großer Patzen reingelegt worden ist, so sagt die Überlieferung, da hat man gleich einen Schofahorn geblasen. Oh, Halleluja, der Herr segne dich. Und da kommt eine arme Witwe, die dreht zweimal, dreimal ihren Groschen um und schmeißt rein und guckt, ob jemand zuguckt. Und dann sagt der Heiland, diese Frau hat mehr gegeben, wie die alle zusammen, die hier das gerade geopfert haben. Gott schaut aufs Geld. Gott sieht, ob das Herz dabei ist und wo das Herz hängt. So, nur die Sache. Also Leute, nehmt euch in Acht. Vor solche Kerle, die nur hinter dem Geld her sind, das Reich Gottes braucht Geld, das ist das kein Frevel, aber zu dieses Übertriebene, wir müssen, wir sollen. Nein, du gibst mit Freude, wenn du Gott liebst, dann gibst du gerne und von Herzen. Und ein großer amerikanischer Evangelist hat in Basel gepredigt und es ging durch die Presse, es war ein Skandal eigentlich. Weißt du, da gepredigt und Leute, legen sie zu ihrem Gebetsanliegen eine Gabe und ein Opfer und dergleichen. Und dann haben Leute so Kärtchen ausgefüllt mit Gebetsanliegen und Opfer reingelegt, was sie so dachten. Und in diesem Gebetsumschlag. Und der Hausmeister, der für diese Veranstaltung in dieser großen Halle zuständig war, der hat die blauen Säcke entsorgen müssen und da ist das Geld rausgenommen worden, aber die Gebetsanliegen wurden nicht einmal gelesen. Und das ist schlimm und traurig. So ein Frevel im Reich Gottes. Und ich sage es nur, niemand kann zwei Herren dienen, Geld oder Gott. So, viele sind Profis beim Geld einnehmen, besuchen Seminare, wie kann man noch besser Geld einnehmen für das Missionswerk, für die Aufgabe und eigentlich das ganze Geld fließt ja ganz woanders. Ich will nicht böse sein auf manche sozialen Werke oder ich denke nur Brot für die Welt, da geht 3/4 in die Verwaltung unter und nur 1/4 geht dann zu den armen Leuten, wo das Geld wirklich gegeben worden ist. Schlimm, traurig, aber wahr. So, nun nebenbei, pass auf, nimm dich in Acht, lass dich nicht betrügen. Aber schlimm ist für die Menschen, die das tun. Sie werden vor Gott stehen und sie werden vor Gott auch Rechenschaft ablegen müssen. Und ich sage das, weil ich so viel Schwindel und im Lauf der Jahre und Jahrzehnte erlebt habe, die mich ja schockiert haben. Ich möchte lieber arm sein und Gott dienen, mit Freuden Gott dienen und ja, Gott versorgt und gibt dir das, was du brauchst. Aber ich möchte nicht Leute an die Nase rumführen. Leute, schau, das ist der Herr. Und das Weissagen und Wahrsagen. Ja, und die Menschen betrügen. Du wirst vielleicht böse jetzt sein auf mich, wenn du das alles so hörst und sagst, Bruder, mal tu das. Ist das nicht Netzbeschmutzung? Nein, ich möchte dir die Wahrheit sagen. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Vielleicht öffnet es diese Botschaft auch die Augen dir, dass du nicht gleich dein Geld zum Fenster rausschmeißt oder was auch immer ist oder nachträgst, sondern den Herrn fragst, Herr, was soll ich? Das Schärflein der Witwe ist es, was Gott segnet. Und das Reich Gottes wird von armen Leuten gebaut, die den Herrn aus Liebe dienen und so weiter. Und wenn ich dann die Leute anschaue, hier in Berlin war kürzlich ein Evangelist, wir werden für dich besonders beten, wenn du 1000 Euro spendest. Und es gab Dumme, die 1000 Euro gespendet haben. Aber wenn ich die Leute anschaue, und einer davon, den ich sehr gut kenne, der ist sogar gestorben, nach diesem wunderbaren Besuch von diesem Wunderheiler. Nur gestorben. Schlaganfall bekommen. So, du bist nicht gesünder, wenn du dieses mit deinem Geld verbindest, bitte bet für dich. Das ist genauso, als wenn in der katholischen Kirche die Messe lesen für dich. Da bezahlt jemand und so weiter. Du bist nicht erfolgreicher, du bist nicht frei dabei und nicht geistlicher. Du bist nur etwas doofer. Aber nicht gläubiger, verstehst du, oder gesegneter. Und du merkst nicht, wie du betrogen wirst. Jesus sagt klipp und klar, zwei Herren können wir nicht dienen, Gott oder Mammon. Meine Hilfe, meine Hoffnung, meine Kraft kann ich nicht von Geld erwarten. Heute regiert Geld diese Welt. Und Geld ist eine Macht, eine Supermacht. Aber die Gnade Gottes ist unbezahlbar und kann es nicht mit Geld bekommen. Man kann seine Gesundheit nicht kaufen. Man kann die Liebe nicht kaufen. Man kann Freundschaft nicht kaufen. Man kann Frieden nicht kaufen. Man kann Freude nicht kaufen. Das ist unveräußerlich. Alles Gute ist unverkäuflich. Alles Gute ist unverkäuflich. Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gibt es weiter. Das ist, was wir tun sollen. Und wenn Gott uns dann belohnt, und Gott belohnt die Treue, und Gott segnet die Treue, aber umsonst sollen wir weitergeben. Es ist Gnade, es wird geschenkt. Gnade ist etwas, was man umsonst bekommt, und die kann man sich nicht verdienen. Auch nicht auf fromme Art und Weise. Gnade ist immer unverdienterweise, oder es gibt keine Gnade. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Wie bekommt man Gnade? Gut, dass du fragst. Wie bekommt man Gnade? Und zwar durch Stille, durch ruhig bleiben, durch Abwarten, durch Gelassenheit, durch Geduld. Durch Geduld. Und Gnade wird einem zugesprochen von jemand, wo du sagst, ich bin gar nicht wert, ich habe es gar nicht verdient, unverdienterweise. Du kannst die Gnade auch nicht einfordern und zum Gericht gehen und sagen, ich fordere, ich stelle einen Antrag, ich fordere Gnade für meine Vergangenheit, für meine Geschichte. Nein, du kannst kämpfen, so viel du willst, und je mehr du kämpfst, desto weniger Gnade bekommst du. Gnade ist einfach, wird gewährt einem. Nur fand Gnade bei Gott, der stillgesessen in der Arche. Verstehst du, er hat gebaut, 120 Jahre an seinem Leben gearbeitet, musste in dieser Arche das ganzen Mief, den ganzen Gestank aushalten. Glaub doch, weißt du, bei so vielen Tieren und nur ein Fensterchen, was das für ein Geruch ist, dann die pupsen auch. Und Kot machen sie auch. Und was weiß ich, und atmen tun sie auch. Verstehst du, was das für ein Geruch war? Nur von Gnade bei Gott. Er hat in diesem Gestank ausgehalten. Das ist es. Und das steht nicht am Anfang, als er in die Arche reinstieg. Da war noch alles frisch und neu und perfekt. Aber ja, nach der ganzen Sintflut, von Gnade bei Gott. Weißt du, da musst du vorstellen, die Tiere blöken, die Tiere sind unruhig, die Kinder sind unruhig. Verstehst du? Da geht einer dem anderen auf die Nerven. In so viele Tage miteinander in dieses Schiffchen zu sitzen, da ist kein Vergnügen. Er fand Gnade bei Gott. Gnade bekommst du, wenn du durch die Hölle gehst, wenn du Schwierigkeiten durchmachst und diese Schwierigkeiten aushältst. Ob Gnade zu finden, ich will nur ein paar Gedanken zuerst mal machen. Und dann die Botschaft ist, ihr könnt nicht Gott und den Mammon dienen. Und ihr könnt auch die Gnade nicht kaufen und verdienen und abarbeiten. Deshalb, um Gnade zu bekommen, brauchst du viel, viel, viel Geduld. Viel Geduld. Und Geduld ist, was wir brauchen, um Gnade zu finden. Nur von Gnade bei Gott. Vor allem im Leben brauchst du Geduld. Wenn du ein Instrument spielen lernen möchtest, dann musst du üben, 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 üben. Und selbst wenn du übst, bist du immer noch nicht perfekt. Wenn du irgendetwas erreichen möchtest in deinem Leben, musst du üben, üben, üben. Man kann ein Instrument nicht so vom Himmel her lernen. Also höchstens in die Hände klatschen und vielleicht Schofahor blasen. Selbst das kannst du nicht richtig. Musst du üben, bis du einen Ansatz hast. Kein Meister ist vom Himmel gefallen bis jetzt. Wer Glück haben will, der muss lieben, geben, dienen, ach, was weiß ich, was er alles machen muss. Wer in den Himmel kommen will, der muss glauben, glauben, glauben und nochmals glauben. Also überall Geduld erforderlich, durchhalten, sich bewähren. Es gibt, Bonhoeffer hat einmal eine Predigt gehalten, es gibt keine billige Gnade. Es gibt keine billige Gnade, sogar noch mit Rabatten, wo Gott sagt, also sei froh, dass es dich gibt. Nein, Gnade ist umsonst. Es gibt keine billige Gnade. Wir glauben manchmal, ja, unsere Erlösung ist umsonst. Das ist wahr, da ist nichts daran zu rütteln, aber alles andere hat seinen Preis. Vielleicht hast du verstanden, auch das Leben ist Gnade und Geduld und Arbeit und Kampf und Aufstehen und Hinfallen und liegen bleiben und getragen werden und durchgetragen werden und dann wieder und am Schluss wirst du doch noch rausgetragen. Verstehst du? Das ist das Leben. Wunder dich nicht. Und ich denke, es ist so wichtig, dass du erfährst, was ist Gnade. Wunder dich nicht, wenn dir keiner hilft, keiner dich liebt oder du nichts erreichst und so weiter und dich keiner versteht. Geduld, hab Geduld, warte, warte, warte. Das muss ja ein Tropfen, der ständig tropft. Irgendwann höhlt auch ein Stein aus. Dieses stete Tropfen. Geduld kommt aus dem inneren Menschen. Von innen her. Du kannst nicht Gott und Ungeduld und Hetze und Hektik dienen. Wenn du Gott dienen möchtest, musst du sehr viel Zeit lassen. Schau, Gott, wer hat Gott die Welt geschaffen? Schau, du, 7 Tage hat es gebraucht. Und weißt du, was 7 Tage sind? Sind es vielleicht 7.000 Jahre oder 70.000 Jahre? Und ich würde vielleicht sagen 70 Millionen Jahre oder Milliarden Jahre, bis die Welt entstanden ist. Es zeigt nur, alles hat seine Zeit. Der ungeduldige Mensch, der neigt zum Perfektionismus, schnell, 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 wird schnell Pharisäer, selbstgerecht, scheinheilig. Ungeduldige Menschen werden den Himmel nicht erreichen. Die Astronauten, die zum Mond geflogen sind, die mussten trainieren und schon Jahre voraus, jetzt üben schon, glaube ich, 2 Frauen, hier deutsche Frauen, die möchten in den Weltraum fahren. Und die üben jetzt schon für irgendwann mal, bis sie in den Weltraum fahren können. Man übt rechtzeitig, lange, mit Geduld. Sie müssen lernen zu verzichten, trainieren und so weiter. Himmel ist die Seligkeit, der innere Friede, das Glück und das braucht seine Zeit. So niemand kann sich das schnell kaufen. Das Geld in den Kassen springt er und so weiter und die Seele in den Himmel hüpft. Nein, William weiß. William hat hier gewusst und wir werden 4. Mose Kapitel 22 bis 25 betrachten. Das solltest du zu Hause in aller Ruhe nachlesen. 4. Mose 22 bis 25, Kapitel 25. Weißt du, William war ein Berufsprophet und er wusste, wenn man glücklich sein möchte, muss man in der Ordnung Gottes leben. Er war ein Schamane wahrscheinlich, so was wir heute sagen würden, also ein Zauberer, Magier, der beobachtet das Leben und das Leben verglich. Er kannte die geistlichen Gesetze und er sagte den Leuten um die geistlichen Gesetze, wie das funktioniert. Wie wirst du gesegnet? Wie wirst du verflucht? Beides hängt da sehr zusammen und eines davon ist sicher, Segen oder Fluch. Und du kannst nicht Segen auf der einen Seite haben und einen Fluch. Entweder so oder so. Eines davon ist immer da, diese geistlichen Gesetze. Du kannst dein Herz nicht zerteilen, da ist nicht so viel Platz drin. Und deshalb kommen viele Menschen gar nicht so weit, weil sie ja, so für sich eingenommen sind. Ich denke nur an Ego. Und dann, du kannst nicht Gott und deinem Ego dienen. Ich. Irgendwo kommst du unter Rede. Einen musst du enttäuschen, entweder Gott oder dein Ego, das Geld oder was auch immer ist. Du kannst deinem Perfektionismus nicht dienen, deiner Gerechtigkeit oder was auch immer ist. Du brauchst Übereinstimmung in deiner Seele. Du kannst nur einen Herrn lieben, bei einer Firma beschäftigt sein. Du kannst nur einen Weg gehen. Du kannst nur ein Ziel verfolgen. Und ich möchte nur eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe so ein kleines, wir haben so ein kleines Hündchen gehabt, zeitlang. Also meine Familie, als ich noch Kind oder Jugendlicher war. So, wir haben ein Hündchen gehabt und wir sind in den Wald gegangen und wollten nach Hasen fangen. Und wir haben tatsächlich einen Hasen aufgescheucht, einen Hasen gefunden und dieser Hund jagt den Hasen und beinahe hat er gehabt und plötzlich, wie abgesprochen, springt ein zweiter Hase aus dem Gebüsch. Jetzt steht er da, ich sehe heute noch, da steht er breitbeinig da, jetzt guckt er da oder nach welchen soll ich jetzt jagen? Und da hat keinen gefangen, weil er, du kannst nur ein Ziel haben, du kannst nur einen Weg gehen und du kannst nur einen Hasen jagen. Hätte denn bloß den einen gejagt, den er bisher gejagt hätte, hätte er den noch erwischt. Nein. Jetzt, und das versteht der Teufel plötzlich, da dich durcheinander zu bringen, zu verwirren. Zu viele Ziele. Keine Ziele ist nichts und zu viele Ziele zu haben im Leben ist auch nichts. Da möchten Leute musikalisch sein, beredet sein, belesen sein, gebildet sein und. Und sie erreichen gar nichts. Eine Sache, konzentriere dich auf das Wesentliche. So jeder sollte herausfinden, was ist der Sinn meines Lebens, wer ist mein Herr, wem diene ich, wem gehöre ich, wem folge ich. Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Dieser Sieg hier, der das Lied geschrieben hat, der musste sich entscheiden. Entweder mein Vater oder der liebe Gott. Und er ist raus, wurde enterbt, entmündigt und ging in die Berge von Himalaya. Und hier schrieb er, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das Kreuz vor mir, die Welt hinter mir. So, und du musst einen zufriedenstellen. Entweder Gott oder dein Ego oder die Bank oder was es auch immer ist. So, da nützt die ganze Frömmigkeit nicht, die Beredsamkeit oder was auch immer sein mag, die Geschicklichkeit oder die Geistlichkeit. Wir müssen, und so hat Gott uns angelegt, entweder oder. Entweder Gott oder die Welt. Entweder Gott oder das Geld. Entweder das oder jenes. Und jetzt wird dieser Biliam gerufen von den Moabitern. Die Moabiter haben Angst vor Israel. Dieser schwarze Block, verstehst du jetzt, kommen die da aus Ägypten raus, die Israeliten, die Juden, die werden überrannt. Und Gott hat aber dem Moses gesagt, du sollst Moab und die Amoriter nicht angreifen, denn das sind ja eure Blutsverwandten. Von Balot stammen sie da ab. So. Aber dieser Moabiter König, dieser Barak, hat Angst gehabt, jetzt werden wir überrannt. Und es ist dahingestellt jetzt, was die Motive sind. Der hat Angst gehabt vor dieser Übermacht und immer wieder, das ist eine große Tragödie, der Teufel hat Angst vor der Übermacht der Gläubigen. Denk an Pharao, er ließ die Knaben töten, weil der hat Angst bekommen, jetzt plötzlich übernehmen sie unser Reich noch. Oder Pharao oder Herodes, der hat Angst gekriegt, das ist der neue König da und ließ auch Tausende von Knaben töten. Die Welt hat Angst vor Menschen, die eine ganze Sache mit Gott machen. Und deshalb, wir sind manchmal nicht erfolgreich und nicht gesegnet, weil wir zerrissen sind, innerlich zerrissen. Diese innere Zerrissenheit. Die Moabiter haben Angst gehabt. Sie dachten, sie überrennen unser Land. Man kann also nicht Angst und Gott dienen. Panik und Glauben passen nicht zusammen. Süßes und bitteres Wasser, schreibt der Jakobus, passen nicht zusammen. Man kann Angst haben und die Angst kannst du nicht dich freikaufen, kannst du die Versicherungen abschließen, Lebensversicherung oder welche Versicherung auch immer, das bringt dir keinen Frieden. So viele Menschen werden betrogen. Also sie denken, sie können Angst sich irgendwie aus der Welt schaffen, wenn sie viel Geld in etwas investieren. Angst ist eine Herzenssache, eine Herzensangelegenheit. Man erreicht nichts, wenn man Gott nicht dient. Also erwähle, wem du dienen willst. Und Josua sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und die Frage ist, wer und was beherrscht uns? Gott oder die Angst? Gott oder das Geld? Gott oder die Hetze? Der Teufel? Weißt du, der Teufel ist, kann man für alles hernehmen. Aber lass uns mal spezifisch werden. Wer beherrscht uns? Wer kontrolliert uns? Und dieser Balak, der lässt sich ganz viel kosten, um seine Angst zu kontrollieren. Und wenn ich so die Geschichte hier lese, was er denn Biliam alles gibt, du kriegst das und du kriegst das und du kriegst das und du kriegst das. Wenn du diese Angst verbannen könntest in meinem Leben, die Angst kann man sich nicht, von der Angst kann man sich nicht freikaufen. Und wir wissen ja diese Geschichte später. Lesen wir mal 4. Mose 22 und folgende Kapitel. Balak fürchtete sich vor den Israeliten, hatte Angst, als sie dort vor Jericho standen. Sie haben alles gehört, was der Herr getan hat in Ägyptenland. Er geriet in Panik. Auch die Amoriter, sie gerieten in Panik. Ihr kommt nicht durch. Die wollten auch gar nicht groß von den Amoritern und Moabitern haben. Aber Angst. Weißt du, viele Menschen haben nur Angst, weil der Teufel ihnen einredet. Das sind ganz Wilde. Das sind Verbrecher. Das, weißt du, diese Ängste, die in den Knochen den Leuten stecken. Angst vor der Übermacht, vor der Überlegenheit, Angst vor der Bedrohung, Angst, dass jemand zu stark, zu mächtig, zu groß wird, zu viel Ehre bekommt. Weißt du, diese Ängste, diese Panik, die, was manchmal der Teufel uns einredet. Wenn du mit Gott im Bunde bist, du musst nichts mehr fürchten. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann ist es dir wohl, kannst ruhig schlafen, kannst einfach wissen, das wird alles recht werden. Aber der Mensch, der Gott nicht hat, der Geld hat, der, was weiß ich, großen Ruf hat, der hat Angst, das könnte das mir verloren gehen, das könnte mir genommen werden. Je populärer ein Mensch ist, desto mehr Angst hat er. Denk, die großen Politiker, jetzt kann doch jemand kommen und mir den Rang ablaufen. Angst. Balak war nicht mit Gott im Bund, er suchte Gott nicht, er suchte lieber Kontakt zu Menschen, zu besonderen Geistlichen, hier diesen Biliam. Balak hat Angst, Todesängste vor seinen Nachbarn, von den Israeliten hier, die jetzt so, die plötzlich so wie eine Heuschreckenschwarm kommen, vor den Flüchtlingen. Weißt du, wir müssen keine Angst vor den Flüchtlingen haben. Wenn ich Deutschland anschaue, Deutschland ist ein Durchwanderungsland. Da kamen die Westgoten, die Ostgoten, da kamen die, was weiß ich, die Hunnen. Da sind so viele Leute durch Deutschland durchmarschiert bisher. Und wenn ich genau gucken würde, wer ist ein Berliner? Nicht John F. Kennedy. Verstehst du? Und sagt, wenn ich so die angucke, die einen kommen aus Schlesien, die anderen kommen aus Ostpreußen, die anderen kommen aus Bayern, die anderen kommen aus Schwabenland. Gibt es echte Bürger auf dieser Welt, gibt es echte Menschen. Guck mal, selbst die Türken. Weißt du, wir regen uns über die Türken auf, aber die Türken sind auch kein reines Volk, das sind Hethiter. Wenn du in der Bibel liest, die Hethiter, das sind die Kananiter, die vertrieben worden sind und so weiter. Und die sind dann in der Türkei, haben sich niedergelassen. Und die haben bestimmt auch dort in der Türkei andere Leute vertrieben. Vertreibung. Du weißt ja, das sind ja, das ist ständig, permanent, überall auf der Welt. Angst, jetzt könnten wir vertrieben werden, vernichtet werden. Die Flüchtlinge, die Nachbarn, die da eingezogen sind, das sind ganz schlimme Menschen. Ui, ui, ui. Verstehst du? Nein, wir müssen uns nicht fürchten. Beten, segnen und Gott die Sache überlassen. Und wenn die Zeit rum ist, wenn du deine Lektion gelernt hast, dann werden sie wieder ausziehen und auswandern. Nur nebenbei, in aller Liebe. So viele haben Angst vor den Habenichtse, Könnenichtse, die nicht sind und so weiter. Wir haben Angst, ja, die werden uns alles wegnehmen, unsere Arbeitsplätze, unser Geld. Es sind eingeredete Ängste, geschürte Ängste vom Teufel geschürt, von den Medien geschürt. Der Teufel versteht, die Heuschrecken an die Wand zu malen. Das sind diese Ängste. Wir haben gesehen, die Kananiter, das sind Riesen. Und die sind uns, denen wir Heuschrecken vorgekommen. Angst, Panik. Und die Städte sind ganz feste Städte. Nur zwei glauben, und die sind 12 Kundschafter, zwei glauben, das ist alles nur Spuk. Das ist alles nur Einbildung. Ängste. Du kannst nicht der Angst und Gott dienen. Angst vor Versagen, Angst vor Kapitulieren, Angst vor Krankheit, Angst vor was Zusammenbrüche oder was auch immer ist. Je mehr Ängste du hast, desto schneller kommen sie an dir ran. Wie ein Magnet ziehst du die Dinge an. Todesängste lagen auf dem Barack. Und William soll jetzt kommen und die Spannen beseitigen, besiegen und das ein gutes Wort einlegen bei den Göttern. Wenn das so einfach ginge. Aber den echten Frieden kann man nicht kaufen. Die Freude kann man nicht kaufen. So, niemand kann zwei Herren dienen. Man hat etwas zugelassen und das hat sich eingenistet irgendwie, oder es geht schneller als du denkst. Irgendeine Laus. So schnell kommt eine Laus irgendwo rein und setzt sich fest, legt sich fest zum Computervirus. Und ich sage euch immer wieder, Leute, öffnet nicht alle Mails, die ihr bekommt. Und das ist sehr gefährlich. Denn da sind oft so Phishings. Da wird gefischt. Du denkst jetzt habe ich im Lotto gewonnen. Oder auf mich warten 5000 Euro. Der Teufel weiß, was du gerade brauchst. Und er versucht dich so mit so Köder einzufangen. Ja, das macht er. Und du klickst an und jetzt hast du schon deine Kontrolle verloren. Und plötzlich ist so ein Virus, so ein Trojaner, der sich da irgendwo festsetzt. Barack will Maßnahmen ergreifen. Firewall, also sich absichern, dass diese Trojaner nicht kommen, unser Volk nicht angreifen und dergleichen. Und wer will das Volk Gottes verwünschen? Du siehst, wie Dämonen arbeiten, teuflische Menschen arbeiten. Die wollen dich verwünschen. Also, wir können nicht Gott und dem Teufel dienen und an einen von oder bei, an beiden glauben, an Gott und Satan, auf zwei Schultern das Wasser tragen. Das geht nicht. Entweder Gott oder der Teufel. Und jetzt wird gehext. Und so viele Christen haben Angst vor Hexerei. Esoteriker besonders, die aus dem Esoterischen kommen. Ja, die reden über mich. Sei froh, dass sie über dich nicht singen. Verstehst? Solange sie noch reden, das geht noch. Aber wenn die dann so einen Schlag machen, ja, du lachst, aber du siehst, da war der Saul, König Saul, der hört da draußen auf der Straße, guck mal, die Mädels singen, Saul hat Tausende erschlagen und David hat 10.000 erschlagen. Das ist zu einem Hit geworden. Und da kommen die Dämonen. Da kommen die Dämonen, diese Depressivgeister, die Teufel, die singen immer noch. Verstehst du, die hören nicht mehr auf. Du siehst also, wie der Teufel arbeitet. Der Barack war wirklich dumm und kurzsichtig. Er dachte, er kann hier irgendwie mit ein paar Sprüche, ein paar Formeln und so weiter das Volk aufhalten oder stoppen. Nein, er kann das nicht. Denn das sind Mächte, das sind Gewalten. Also wir können nicht der Macht des Geistes, des Heiligen Geistes und der Macht der Geister dienen. Entweder so oder so. Lass sie nicht unterkriegen. Die Israeliten hatten keinen Grund, die Midianiter anzugreifen. Das waren nicht ihre Feinde. Die Kanaaniter waren die Feinde, die vertrieben werden sollten. Und liest 5. Mose 2, Vers 9. Der Mose sollte den Kanaanitern, den Moabitern und Amoritern friedlich begegnen. Das sind ja Blutsverwandte. Seine Frau, eine Midianiterin, und er war selber 40 Jahre in Midian bei den Midianitern, Jethro war sein Schwiegervater, dieser Prophet in Midian. Du musst nicht Angst haben. Gott hat gesagt, schone sie. Du sollst Moab nicht angreifen, heißt es hier, und dich mit ihnen nicht in den Krieg einlassen, denn ich will dir von ihrem Land kein Besitz geben. Und zwar in ewigen Zeiten. Also Gott hat verboten, die Nachkommen Lots, denn Moab und die Moabiter und Amoriter, das waren Nachkommen Lots, dass sie ja, die sind ausgezogen mit Abraham aus Ur in Chaldea. Lass sie gehen. Reg dich nicht so auf. Also du kannst nicht dem Frieden Gottes frönen und den Frieden Gottes im Herzen haben und dann in Panik geraten, dich fürchten, zittern. Weißt du, sei doch froh, dass Gott dich segnet. Lass sie laufen. Denn Gott hat genug Segen für dich bereitet. Das Land ist groß genug. Da kannst du wirklich etwas erreichen. du sollst nicht die Israeliten, lieber Balak, du sollst nicht die Israeliten als Eindringlinge betrachten. Betrachte nicht die Leute, die kommen. Weißt du, die werden kommen und die werden wieder gehen. Und ich sage dir eines, bis jemand sich integriert, vergehen 10 Generationen. Also wenn jetzt die Frau Merkel oder irgendwelche unsere Politiker kommen und sagen, wir müssen an der Integration arbeiten, nach der Bibel vergehen 10 Generationen, bis die so weit sind, bis sie die Sprache kennen, die Kultur kennen, bis sie akklimatisiert haben. Guck mal, unsere Türken, die kennen heute noch nicht einmal Deutsch. Ich denke nur, wenn in Kreuzberg, die reden in Kreuzberg immer noch ihr Türkisch, ihre Banken und so weiter. Es braucht Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis es soweit ist. Nur denk dran, du musst nicht magische Angst haben und jetzt denk jetzt, muss man hexen und sie ausschalten mit geistiger Gewalt und geistiger Macht. Der Teufel möchte gern alles in Schutt und Asche legen. Schnell, ganz schnell. Du kannst nicht der Hektik und der Ruhe dienen. Entweder du hast die Ruhe Gottes, den Frieden in deinem Herzen, oder du hetzt und kriegst einen Kreislaufkollaps am Schluss. Ungläubige greifen gerne zu Zauber, zu Flüche, sind gleich bestürzt. Das ist, was der Teufel macht. Der Gläubige, was macht der? Der betet. Du kannst also nicht gleichzeitig beten und fluchen. Der Gläubige betet, vertraut Gott, überlässt Gott die Sache, ist geduldig, er weiß, es kommt alles zu seiner Zeit. Der Balak nimmt gleich Hilfe zu den weltberühmten Magier hier, zu diesem Mann aus Mesopotamien, der sich da spezialisiert hat, diesen William. Komm schnell, hilf mir. Der macht nichts Gescheites. Der kostet Haufen Geld. 2500 Euro pro Besuch. Und ist gleich 7 Tage dort. Überleg einmal, was das gekostet hat. William spielt hier als Prophet. Ja, er weiß. Er kennt einige Formeln. Er kennt die Gesetze. Er kennt Gott, er muss Gott einmal begegnet gewesen sein, denn Gott hat zu ihm gesprochen. Gott hat zu ihm gesprochen. Ihm wurden mal die Augen geöffnet. Er hat mal was erlebt. Er hat die Stimme Gottes gehört, dieser Biliam, dieser Prophet. Aber irgendwo hat er die Gnade verloren. Lies mal 4. Mose 24. Er war da ein Schamane, ein Hellseher, Wahrsager, Zauberer. So wie dieser Elimas. In der Bibel begegnen wir öfter solchen Menschen. Wie Elimas oder Simon der Zauberer, er verzaubert das ganze samaritische Volk. Das ist die Kraft Gottes. Da kannte Gott. Der hat sich taufen lassen, dieser Simon der Zauberer. Hielt zu Philippus, hielt sich zur Gemeinde, hat seinen Zehnten regelmäßig bezahlt. Ich kann mir vorstellen, er hielt sich zu der Gemeinde, aber er war ein Zauberer. Sag doch nicht, sowas gibt es im Volk Gottes nicht. Gang und gäbe. Elimas widerstand dem Paulus, als er seine erste Reise begann. Einer der Menschen, das ist so ein Zauberer, so ein Magier, der segnet und der verflucht ist und so weiter und macht es für großzügige Zahlung. Also, Barak, wenn du das wirklich willst, das kostet schon einiges. Kann nicht so weit. Denn jetzt muss ich Mesopotamien. Der Biliam wohnt im Land, wo Abraham auch herkam. Der kannte diesen Gott der Bibel. Balak buchte jetzt 4. Mose 22, Vers 6 wegen den guten Erfolgen. Also der aus Amerika, aus Mesopotamien, lass ihn mal so spielen. Denn ich weiß, wenn du jemanden segnest, sagt er, dieser Balak, wenn du jemanden segnest, der ist gesegnet. Und wenn du jemanden verfluchst, der ist verflucht. Also, deine Worte haben Macht. Und der Teufel versucht, mit Macht zu arbeiten. Und versucht, Macht auszuüben. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, Fürsten und Gewalten, die irgendwo in der Luft herrschen. Da haben sie wieder die Esoteriker recht. Mächte, die in der Luft herrschen. Aber wir haben Gott. Und Israel feiert, räuchert, grillt, bratet, kocht. Ihre Manna jeden Tag kriegen sie frisch. Ein paar Wachteln fangen sie zwischendurch. Holen Wasser aus dem Felsen. Die kümmert es nicht, was der Moab da oben macht. Die haben die Ruhe, weil sie in der Ordnung Gottes leben. Und Geschwister, wenn wir in der Ordnung Gottes leben, wir müssen kein Biliam, kein Hokuspokus-Mensch, kein Zauberer, kein Elimas oder kein Simon den Zauberer befürchten. Die können uns nichts antun. Denn, und das merkt der Biliam selber und er sagt, ich kann gegen das Volk nichts sagen. Ich finde keinen Spruch, keine Formel, da greift nichts. Ich sage noch eines, Zauberer lesen die Bibel, beobachten die Christen, äffen alles nach, kopieren sie. Das sind die Zauberer, die machen genauso. Ja, das ist wie bei uns, wie eine Pfingstversammlung oder Pfingstgemeinde, da werden Kranken Hände aufgelegt. Ich denke nur an Reiki und andere Praktiken, da wird das alles, das ist ganz genau. Da wird ausgesprochen, da wird proklamiert, da wird ja, erzählt. Die kopieren das. Und sie, William hat das alles kopiert, die Zauberer haben alles kopiert. Denn die kommen aus der gleichen Gegend. 4. Mose 22, Vers 5 und 5. Mose 23, Vers 5. Wo die Patriarchen herkamen, wo der Jakob war, wo dieser Laban gewohnt hat. Von dort kommt dieser William. Die Überlieferung erzählt noch etwas, was William übersetzt heißt. William heißt, ist zusammengesetztes Wort und heißt Geldwechsler. Das ist ein Geldwechsler gewesen. Die Leute kamen von überall her zu ihm, zu Weissagung und Prophezeiung oder Segnung oder Verfluchung und haben ihm Geld gegeben in verschiedenen Währungen und er hat es gewechselt. Er war ein Geldwechsler. Wenn ich so aufmerksam die Bibel studiere, um den Lohn, dann hat er umgewechselt. 2500 Euro, gut, das ist in Dollar umgerechnet, wie viel Peseten sind das? Geldwechsler. Und Jesus hat zweimal den Tempel gereinigt und die Wechslertische, Biliams Tische, umgeworfen. Raus. Obwohl sie zum Gottesdienst nötig waren. Eine Turteltaube für die armen Leute. Aber das waren sie Wechsler. Geldwechsler. Es ist gefährlich. Zweimal reinigt Jesus den Tempel. Wirft die Tische der Geldwechsler um. Die Leute, die zu Biliam kamen und Rat suchten und so weiter, sie bekamen Rat. Aber bitte, eine gute Spende. Eine gute Gabe. Und dann in die gleiche Münze wird er umgewechselt. Schon die Zusammensetzung dieses Namens Biliam. Und Biliam heißt noch weiter in Aramäisch oder von Aramäischen her nicht vom Volk. Der war nicht vom Volk Gottes. Obwohl er aus der Gegend kam, war nicht vom Volk. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. William war nicht vom Volk Gottes, nicht von den Kindern Israel. Auch wenn er von den Kindern Israel gut Bescheid wusste, sogar eine wunderbare Prophezeiung gibt. Ich sehe einen Stern aus Jakob. Den Stern von Bethlehem hat der Mann gesehen. Weißt du, er war nicht vom Volk. Und da gibt es so viele, die nicht vom Volk Gottes sind. Jesus oder die Bibel sagt öfters, ich habe sie nicht gesandt und sie gehen trotzdem. Sie predigen trotzdem, ich habe ihnen keine Botschaft gegeben. Man kann viel behaupten. Man kann also Gott und der Behauptung nicht gleichzeitig dienen. Etwas behaupten, wo Gott nicht dahinter steht, der gehört nicht zum Volk Gottes. Simon der Zauberer gehörte nicht zum Volk Gottes, obwohl er sich zu Philippus hielt, getauft war. Nicht alle Getauften sind vom Volk Gottes. Nicht viele geisterfüllte Zungenredner sind vom Volk Gottes. Denk nur, was Jesus in Matthäus 25 sagt. An jenem Tage werden so viele Leute aufstehen und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Und du kennst uns nicht, was ist mit uns los? Überleg einmal. Der dient nicht dem Volk Gottes. Er war nicht vom Volk, William. Also, da gibt es Menschen, die sind vom Volk Gottes und es sind Menschen, die sind nicht vom Volk Gottes, obwohl sie im Volk Gottes sind. Sabe Sunder singt ja dieses Lied, ich bin entschieden zu folgen. Jesus hat eine Predigt mal gehalten. Er ist irgendwo in den Bergen Himalayas und sitzt da im Wasser und denkt, oder so am fließenden Bächler sitzt er da und denkt, also dieser Stein ist schon bestimmt einige Jahrhunderte im Wasser, der müsste innen pitschnass sein. Dann geht er her und zerklopft diesen Stein und es ist ganz trocken. Und das war seine Predigt. Also viele können im Wasser, im Bach, im fließenden Wasser sein, Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende und sind innen drin trocken. Sind innen drin hart. Sind innen drin unbrauchbar. Weißt du, man denkt, sie haben das Wasser aufgesaugt, von wegen. So ist es. Er dient nicht dem Leib Jesu Christi.
Und wenn ich so viele Heilungsevangelisten sehe, ich will nichts gegen Heilungsevangelisten sagen, ich bin Gott dankbar für jeden, der Gott dient. Aber ich will auch sagen, es gibt so viele, die nicht vom Volk Gottes sind. Nur nebenbei. Die dienen nicht im Leib Jesu. Die kommen und gehen wieder. Die dienen nicht im Reich Gottes. Die dienen nur dem Geldbeutel. Und sie kommen zum Kassieren. Und dieser sogenannte Prophet, dieser Biljam, war ganz gewiss kein Angehöriger des Volkes Gottes, obwohl er Bescheid wusste. Er kannte die Bibel, er kannte die ganzen Formeln und Sprüche. Die Proklamationen, sagt das 100 Mal und dann wird es passieren. Er kannte den Namen Jesus. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Überleg einmal, was das heißt hier. Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? William wird in der Bibel als die Verkörperung des Bösen bezeichnet. Vor solchen Propheten wird in der Heiligen Schrift gewarnt. Vor diesen Wahrsagern und Zauberern haben wir nicht geweissagt, haben wir nicht Zeichen getan. In Josua Kapitel 13, Vers 22, dort wird William als Wahrsager und Zauberer dargestellt. Und man hat an dem Fluss, an diesem Jabbok, wo einst dieser Jakob gekämpft hat mit Gott und wo er sagt, ich lass dich nicht, du segnest mich nicht, hat einen Tempel gefunden oder hat man einen Tempel ausgegraben, einen antiken Tempel dort am Ufer dieses Jabbok, einem Nebenfluss vom Jordan, und man hat so Fragmente an der Wand gefunden und die erwähnen den Namen Biljam, Sohn von Boah und so weiter. Und dieser Text beschreibt, dass dieser Biljam eine Nachtvision dort hatte, war eine Götterversammlung und hat dann Inspirationen bekommen, welcher Art auch immer. Ich will es euch nicht vorlesen, aber auf jeden Fall, als er morgen aufstand, hat er der ganzen Versammlung erzählt, er weinte bitterlich und hatte ja, seinen Freunden erzählt, dass Gott ihn berufen hat. Er ist der Berufene Gottes. Aber welcher Gott war das? Verstehst? An der gleichen Stelle, wo der Jakob sagt, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich nicht, denn da findet man diesen Tempel und diese Ausgrabung. Und er sagte, ich werde euch verkündigen, was die El Shaddai-Götter beschlossen haben, oder Shaddai-Götter beschlossen haben, das ist das ganze Götterfragment und so weiter, und beschrieb diese Vision und die Auswirkungen aufs Land. Und er sagt weiter, die Götter hielten ein Rat und traten zur Versammlung zusammen und sagten dann zu diesen Götzen und Göttern, füge die Wolken aneinander, schließe den Himmel mit dichten Wolken, so dass Finsternis herrscht und so weiter, und die Leute Angst bekommen. Also praktisch, das kann nicht der Heilige Geist gewesen sein, kann auch niemals Gott gewesen sein, denn der Herr arbeitet nicht mit Angst. Schließt den Himmel, macht Angst und so weiter, und dass nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen wird, die Leute werden in Panik geraten. Du hast diese Macht. Es gibt auch so auch von Gott berufene Menschen und vom Teufel berufene Menschen. Und vielleicht auch an der gleichen Stelle sogar, so wie dieser Jakob in Pniel, wo er mit Gott gekämpft hat. Das ist die gleiche Gegend. Nach der Beschreibung dieser Biljam-Inschrift, da sind dann noch ein paar weitere Zaubersprüche, Verfluchungen und so weiter. Und das passt alles in dem Bild von Biljam, was er auch so darstellt. Verdunkle alles. Ängstige die Leute. Erschreck die Leute. Endzeit, Antichrist, falscher Prophet. Alles in der Bibel. Aber weißt du, diese Dinge, die sind fürs Volk Gottes, nicht für die anderen. Und die werden nie vergessen. Weißt du, Jesus kommt bald wieder. Du kannst die Leute erschrecken mit dieser Botschaft. Jesus kommt bald wieder. Mach dich bereit. Wir müssen beten, Geschwister. Mehr beten, mehr glauben, mehr uns Gott hingeben. Jesus kommt bald wieder. Soll ich dir was sagen? Jesus ist gekommen. Und Jesus ist da, wo 32 zusammenkommen in seinem Namen. Und dass Jesus bald wiederkommt, ist eine Ermutigung für Gläubige. Hab keine Angst, er wird wiederkommen und euch zu sich nehmen. Und ihr werdet bei ihm sein, alle Zeit. Und er kommt nicht für die Welt. Er kommt für die Gemeinde Jesu Christi. Und ich werde euch zu mir nehmen. Weißt du, man kann Angst machen den Leuten. Jesus kommt bald wieder. Lass dich nicht erschrecken. Fürchte dich nicht, hat der Herr gesagt. So der Teufel will sorgen, dass du Angst bekommst, dass du Geld ausgibst, dass du ja irgendetwas unternimmst. Und der Teufel will nur verwirren, beunruhigen, verunsichern. Und wir wollen immer Sicherheit kaufen. Du kannst nicht Gott und Mammon dienen. Wie es singen wir in einem Lied, sicher in Jesu Hände, sicher an seiner Seite. Wenn du in Jesus bist, bist du überall sicher, selbst wenn die Welt untergeht. Und selbst wenn du im Flugzeug bist, oder bevor das Flugzeug die Erde erreicht, bist du bei Gott. Und zerschellt, bist du bei Gott. Du musst dich nicht fürchten. Weißt du, der Teufel arbeitet immer. Und ich sage, wie der Teufel arbeitet. Mit Verdrehungen, Verkürzungen, Verzweiflung, Durcheinander, beunruhigt die Menschen. Der Geist Biliams ist der Teufel selbst. Und er taucht in der Geschichte immer wieder auf. Und Angst, ich komme zu spät. Ich verpasse den Zug. Ich gehe verloren. Tu etwas. Nein. Der Herr hat dich bei deinem Namen gerufen und du bist sein. Und du gehörst ihm, egal auch wenn du Fehler machst und egal wenn du fällst. Egal was da passiert. Der Geist Biliams ist ein Geist der Panik und bringt, so wie den Pharao, den Herodes und so weiter, durcheinander. Er will nur eins verhindern, dass du nicht ins Reich Gottes kommst. Er will nicht, dass du dort hinkommst, wo Gott dich haben will. Was ist ein Geist der Verhinderung? Das ist Geist Biliams. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber König David, bevor er König wurde, alle Brüder waren eingeladen, nur den Jungen haben alle nicht eingeladen, der wirklich berufen war. Und der Teufel wird vielleicht gesagt haben, ja, weißt du, der wird nicht, auf keinen Fall, der ist der Letzte, das achte Kind. Aber gerade der, als er reinkam, hat der Heilige Geist gesagt, das ist er. Aber der Teufel versucht zu verhindern, abzuhalten. Nur der Große wird gesegnet. Nur der Schnelle wird gesegnet. Dieser Biliams Geist will die Leute nur entmutigen. Also du kannst nicht beides gleichzeitig, Ermutigung und Entmutigung, tragen, verkraften, erleben. Entweder das eine, entweder du bist ermutigt oder du wirst entmutigt. Was anderes gibt es nicht dazwischen. So, der Mensch kann nicht neutral sein und nicht neutral bleiben. Entweder oder. Der Geist Biliams will einen zermürben, schwächen, krank machen, einen zerbrechen und entnerven, verbittern, kleinkriegen. Also schon allein kleinkriegen, sind mit Kleinigkeiten, kriegt er dich klein. Guck mal, die Israeliten haben keine Waffen gehabt, denn sogar in den Tagen Davids, da heißt es, man ging zu den Philistern, um Schwerter zu kaufen. Die haben keinen Schmied gehabt. Die haben nur mit Knüppel gekämpft. Und was weiß ich noch mit was. Und vor diesen Leuten haben die Moabiter, die Amoriter und was weiß ich, Angst gekriegt. Du kannst nicht im Reich Gottes wandeln, im Rat Gottes wandeln, im Geist Gottes wandeln und im Rat der Gottlosen. Entweder da oder da. Du musst dir überlegen, wo du sitzt und sitzen möchtest. Du kannst nicht den 10 Kundschaftern zuhören und Amen sagen und dann den 2 Glaubenshelden, da Josua und Kaleb, auch Amen sagen. Entweder glaubst du Josua und Kaleb oder du glaubst diesen anderen 10 Fürsten, 10 Kundschaftern. Du kannst nicht gleichzeitig dich ermutigen lassen oder entmutigen. Du kannst entweder nur das eine oder das andere. Du musst dich entscheiden, was willst du? Und deshalb ist es so wichtig, leg dich fest. Was willst du? Wie soll es mit dir weitergehen? Verstehst du? Es springt doch einer aus dem Busch raus, dieser andere Hase. Und jetzt stehst du breitbeinig da. Welcher ist es? Du musst dich entscheiden, den oder den. Hast noch so viel Energie, dass du den jungen, frischen Hasen jagen kannst. Mein Hund hat nicht gehabt. Er war schon erschöpft von der ersten Jagd. So, du musst dich entscheiden, was Gott tun soll und was willst du von Gott, was brauchst du wirklich. Er wählt, wem ihr dienen wollt. Ich und mein Haus, sagt Josua, wir wollen dem Herrn dienen. Was die andere Familie macht, das geht mich nichts an. Was die Nachbarn machen, ist mir vollkommen daneben. Und interessiert mich auch nicht. Weißt du, was die anderen machen? Wir sollen aufhören, uns mit anderen zu vergleichen, mit anderen zu messen. Ich, und das ist so wichtig, überleg einmal, was brauchst du wirklich? Was wünschst du dir wirklich? Weißt du, wir haben so viele Wünsche. Zu viele Wünsche. Verstehst du? Oder gar keine. Eins von beiden. Was ist der Wille Gottes für mich? Du kannst nur im Willen Gottes sein oder in deinem Willen oder im Willen der Gesellschaft. Entweder oder. In dem System oder in dem System. Irgendwo sind wir zu Hause. Irgendjemand reitet dich. Irgendjemand. Entweder Gott oder der Teufel. Gott macht dir überall die Pläne Satans zunichte. Wenn ich so die Bibel lese, auch die Pläne hier von Bileam, von Bileam und dem Balak, 4. Mose 22, Vers 5 bis 6, wenn ich da lese, diese Worte, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten, sagte gezogen, siehe, die bedecken das ganze Land und lagen sich gegen mich, also ich bin belagen, bedrängt, in die Enge getrieben, so komm schnell und verfluche mir dieses Gesindel, denn es ist mir zu mächtig, vielleicht kann ich die noch schlagen, wenn du mir Mut machst, und ich, es ist so wichtig, weißt, Mut anfeuern. Beim Militär ist wichtig, dass man angefeuert wird. Wir schaffen's, wir gehen's. Jetzt wir kennen. Verstehst du, wir kennen diese ganzen frommen Sprüche. Und was ist am Schluss? Wird abgeschafft, Obamacare. Und vieles andere mehr. Yes, wir kennen. Ja. Wenn du segnest, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Und er lässt den Bileam holen, obwohl um ihn herum genügend Wahrsager und falsche Propheten und Zeichendeuter und Zauberer sind. Aber der dumme Mensch glaubt. Und jetzt pass auf, ich sag ein paar Wahrheiten. Weißt, ich bin 50 Jahre Prediger. Ich habe genug Lehrgeld bezahlt. Und ich will dir die Wahrheit sagen. Weißt du, der dumme Mensch glaubt, wenn jemand von weit her kommt, aus China, aus Amerika, aus Südafrika, der hat Vollmacht. Aber der Bruder nebenan, der Älteste, hat keine Vollmacht. Aber die aus Amerika, ja, der dumme Mensch glaubt, je weiter einer herkommt, der muss eine besondere Kraft haben, besondere Vollmacht haben, besseres Mundwerk vielleicht, und spricht mit Übersetzer. So, Balak bevorzugt eine Delegation, die von aus dem Land von Abraham kommt, aus Israel. Verstehst? Die sind dem lieben Gott ganz nahe, die telefonieren mit dem Gott ohne Vorwahl. Aber du siehst, was die Leute alles erwarten, wie die Leute erwarten. Du kannst nicht Gott und Menschen dienen. Nicht nur Mammon, Menschen. Diese Erwartung, verstehst du? Der Mann, das ist ganz starker, kräftiger, beredeter, geisterfüllter. Der kommt aus den besten Familien, ist vom Fach. Und den bezahlen wir schön. Er glaubt, er kann was, weil er von weit her kommt. Ich sag dir, das nahe, such das nahe. Der liebe Gott ist da. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich unter ihnen. Nicht von weit her, vergiss den ganzen Schmarrn. Dein Nachbar, auch wenn er nicht so gläubig ist, nimm es an der Hand und sag, komm, wir beten, dass Gott uns hilft. Und wenn du in Not bist, da warte nicht, dass die Feuerwehr aus Amerika kommt. Da musst du selber die Nachbarschaft rufen, komm, bitte hilft, unser Haus brennt. Nur nebenbei. Nicht aus Mesopotamien, aus Babel, wo es auch immer ist, aus Rom. Ich kann euch Geschichten erzählen, weißt du, wo die Leute alles erwarten. Das sind alles nur Schmeicheleien. Der Balak glaubt im Ernst, dass der Bileam von weit her gereist mit seinem Esel, der hat Vollmacht. Und dann, das ist der Glaube. Du kennst ja dieses Märchen, 7 auf einen Schlag. Verstehst du? Das 7 Fliegen erschlagen. Aber der große Mann, der hat was geschaffen. 7 auf einen Schlag. Bileam. Und Bileam, der zittert schon, der weiß, ich kann es nicht. Denn ich lese hier 4. Mose 22, Vers 7. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten, also die Fürsten der Midianiter, und hatten den Wahrsagerlohn in ihren Händen, und sie kamen zu Bileam und sagten, komm, Balak braucht dich, schon Schmeichelei und so weiter, versuchen alles dran zu setzen, um ihn zu überzeugen. Der Bileam weiß, wenn es darauf ankommt, ich bin ein Waschlappen, ich versage, ich kann es nicht. Ich kann nur das tun, was der liebe Gott sagt. Also er ist so ehrlich, ist er wenigstens noch. Auch wenn er verdorben ist. Auch wenn er verdorben ist. Weißt du, in Judas 4 und Vers 11, da heißt es, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um des Gewinns willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und so durch Widersetzlichkeit und so weiter, Widerstand, der rote Kora gleich geworden und ins Verderben geraten. Wehe ihnen. 2. Petrus 2, Vers 15, weil sie den richtigen Weg verlassen haben, nicht vom Volk. Bileam war nicht vom Volk. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind den Weg Bileams gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Fluch ist Ungerechtigkeit. Du kannst nicht Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit akzeptieren und annehmen und dienen. Entweder die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, oder du musst ungerecht sein, ungerecht behandeln, ungerecht leben. Entweder stimmst du mit Gott überein oder mit der Gesellschaft. Du kannst nicht in zwei Richtungen ziehen. Weißt du, so viele Menschen versuchen, den Karren in zwei Richtungen zu ziehen. Die ziehen Richtung Gott, Halleluja, am Sonntag und die ganze Woche über in die andere, falsche Richtung. Und die wundern sich, wenn sie dann zerrissen sind, wenn sie durcheinander sind, wenn sie verwirrt sind. Der Weg Bileams, der Lohn der Ungerechtigkeit. Gott spricht wirklich zum Bileam. Weißt du, es ist interessant, wie der liebe Gott spricht. Wer sind die Leute da, die dich besuchen, die nach dir fragen, die deinen Namen erwähnen? Wer sind diese Leute? Bileam weiß, was falsch und was richtig ist. Du kannst nicht der Wahrheit und der Lüge gleichzeitig dienen, dem Echten und dem Verkehrten. Er handelt gegen sein Gewissen, gegen seine Offenbarung, gegen seine Erkenntnis. Und er weiß ganz genau, niemand kann zwei Herren dienen. Und der Herr sagt, wer sind diese Leute? Weißt du, die Kompromisse. Menschen, die Kompromisse machen, die kommen in Teufelsküche. Kompromisse? Die auf zwei Hochzeiten tanzen. Die sagen, schnell, ich muss jetzt noch woanders hin. Weißt du, bei der nächsten Hochzeit, aus einem Brunnen kannst du nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser schöpfen. Ein Doppelleben, da liegt kein Segen, kein Friede, keine Freude, kein Erfolg, keine Gnade. Dem Heiligen Geist kann man nichts vormachen. Und zwar, der Heilige Geist ist auch in einem Bileam, einem Schwindler, ein Zauberer, auch der hat noch einen Funken Göttlichkeit in sich. Wer sind diese Leute? Der Heilige Geist sieht alles. Fragt den Bileam, was sind das für fremde Männer mit den Kapuzen oder Zipfelmützen? Verstehst du, was sind das für Leute? Genauso wie der Hiskia wurde vom Propheten angesprochen. Was sind das für, nach der wunderbaren Heilung, verstehst du, du lebst gefährlich, wenn du gesegnet worden bist. Nach dieser wunderbaren Heilung, wo er 15 Jahre Lebensverlängerung bekommen hat, da kommen da und dann stehen Leute draußen und dann fragt der Prophet, was sind, oder der Heilige Geist natürlich durch den Propheten, was sind das für fremde Sprachen, die da bei euch im Hof gesprochen werden? Was sind das für Leute? Der Heilige Geist weiß alles. Ananias, Sapphira, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Weißt du, Menschen kannst du viel vormachen und bluffen und vorsingen, vorbeten, vorpredigen. Weißt du? Aber Gott sieht das Herz. Und Gott sieht das Herz und was sind das für Leute? Ananias, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Was sind das für fremde Sprachen? Es ist interessant, ich könnte jetzt auf die Zungenredner eingehen, wenn ich wollte, wenn ich Zeit hätte. Aber ich habe nicht so viel Zeit. Weißt du? Was sind das für Sprachen, die du redest? Spricht der Heilige Geist? Oder irgendein Dämon? Oder irgendwas anderes? Der Heilige Geist fragt die Jünger. Weißt du, was für Gedanken habt ihr untereinander? Jesus fragt sie, was für Gedanken habt ihr untereinander? Weißt du, was sie für die Gedanken hatte? Und sie haben wahrscheinlich gar nicht ausgesprochen. Beim Heiland haben sie Angst gehabt, denn der könnte sie zusammenstauchen. Was für Gedanken habt ihr? Und ihre Gedanken waren, wer ist der Größte von uns? 12. Wer ist der Größte? Was für Gedanken habt ihr? Der Heilige Geist sieht es. Und es ist nicht schlimm. Aber du kannst dich nicht verstecken. Dem Heiligen Geist kannst du nicht verstecken. Ihr könnt nicht dem Heiligen Geist und Gott dienen. Ihr könnt nicht eurem Ego dienen und Gott. Ihr könnt nicht Jesus dienen und wer ist der Größte dieser Idee dienen. Du wirst nur einen Gedanken haben können. Und nur einem Gedanken wirst du anhängen können. Einen Gedanken wirst du verfolgen können. Das ist es. Ich möchte Gott dienen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Auch wenn niemand mit mir geht, ich bin entschieden zu folgen Jesus. So sind diese Kinder. Bileam glaubte, dass Gott ihn dies genehmigen würde. Deshalb versuchte mit Gott zu verhandeln. Ja, kann ich nicht machen oder kann ich machen? Hier 4. Mose 22, Vers 12. Aber Gott sprach zu Bileam, geh nicht mit ihnen. Verfluche nicht das Volk. Denn es ist ein gesegnetes Volk. Weißt du, klipp und klar, der Herr hat geredet. Biljam, geh nicht mit diesen Leuten. Man kann niemanden verfluchen, den Gott gesegnet hat. Da können sie fummeln und zaubern und hexen und machen und sticheln. Die können das nicht. Denn Gott hat gesegnet, Gott hat bestätigt, Gott hat das Volk rausgeführt. Und das hat Biljam gewusst. 4. Mose 22, Vers 13. Da stand Biljam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks: Geht hin in euer Land, denn der Ewige hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Geht hin. Ich will damit nichts zu tun haben. Gott hat mir verboten, mir die Erlaubnis nicht gegeben, mit euch zu ziehen. Wenn man diesen Text liest und unvoreingenommen ist, bekommt man den Eindruck, Biljam ist ein prima Kerl. Er hört Gott. Gott hat es mir verboten. Er tat doch, was in den Augen Gottes richtig ist. Aber dann kommt die zweite Delegation und so weiter. Und jetzt bringen sie noch mehr Lohn, noch besseren Ruf und noch bessere Reklame. Biljam, oh, wir haben gehört, du bist ein ganz besonderer Gott, ein besonderer Diener Gottes. Und da denkt er, na ja, gut. Und vielleicht hat er sich auch gedacht, weißt du, EG, wenn die noch einmal kommen. Ich kann mir vorstellen, was der Mann hier gedacht hat und wie er arbeitet, wie sein Geist arbeitet, denn wir sind alles Menschen. Ja, wenn die noch einmal kommen und noch ein bisschen aufstocken finanziell und erhöhen den Betrag, dann nehme ich das aus deiner Hand, Herr. Dann ist es richtig. Weißt du, aber Gott gibt keine Erlaubnis. Und hier habe ich gelesen, ich kann euch nicht verfluchen, denn ich habe von Gott keine Erlaubnis. Trotzdem, und was macht er, dieser gute Mann? Er macht ohne Erlaubnis Gottes. Und das ist der Bock. Das ist der Fehler. Wenn wir etwas tun, ohne die Erlaubnis Gottes, wenn wir gehen und Gott hat uns nicht erlaubt, wenn wir irgendwas sagen und Gott hat uns nicht den Auftrag gegeben, wenn wir irgendetwas unternehmen ohne die Erlaubnis Gottes, heilen ohne die Erlaubnis Gottes, das ist kein Kunststück. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann Hokus Pokus und wirst geheilt. Verstehst du? Aber ohne die Erlaubnis Gottes. Der große Unterschied ist, hast du die Erlaubnis von Gott oder nicht? So, deshalb, niemand kann zwei Herren dienen. Man kann segnen mit Erlaubnis und man kann segnen ohne Erlaubnis. Und deshalb, bevor du segnest, solltest du fragen, soll ich das? Deshalb heißt es einmal in der Bibel, leg niemand zu schnell die Hände auf. Und wenn du einmal die Hände jemand aufgelegt hast, kannst du nicht mehr zurückholen, den ganzen Zirkus. Da ist der schon infiziert, verdorben. Ja, der hat mich gesegnet oder verflucht, was auch immer ist. Weissagen mit Erlaubnis, das kann man, und Weissagen ohne Erlaubnis. Ich habe in Stuttgart eine liebe Schwester gehabt, die ist jetzt beim Heiland, Gott segne sie. Aber der hat geweissagt, und zwar, die hat gute Prophezeiungen, biblische Prophezeiungen gehabt und all das, also wirklich, es war gut, aber immer zu lang. Immer zu lang, hat immer so einen Schwanz angehängt. Irgendwo habe ich gedacht, Schwester, bist du sicher, dass das alles, was du sagst, vom Herrn ist? Also ich kann eine Hälfte, die kann ich annehmen, ich weiß und ich habe den Eindruck, das ist vom Heiligen Geist, aber da ist noch so viel drumherum. Und dann fängt die Schwester an zu weinen und sagt, Bruder, mal tu das. Weißt du, ich bin so traurig, dass der Herr so wenig sagt. Ich fühle die Salbung, ich bin so gesegnet und ich denke, ich muss noch was anhängen. Ich weiß, wie das funktioniert, wie das geht und so weiter. Und dann rede ich einfach im Geist weiter. Herr Schwester, lieber mitten im Satz aufhören. Und einfach Schluss machen. Das reicht, was Gott sagen wollte. Was gesagt wurde, das ist gesagt. Und sie wurde ein großer Segen. Verstehst du? Aber du siehst also, wir hängen immer noch gerne so irgendwas noch dran. Gott hatte Biljam verboten, Israel zu verfluchen. Er wusste das. Und er hat alles Mögliche getan. Lies mal diese Geschichte. Und dann versuchen sie noch mit doppelter Menge von Geld, diese Moabiter: Biljam, probier mal. Beweg, gib deinem Herzen einen Ruck. Und was ist passiert? Dieser fromme Prophet, 4. Mose 22, Vers 18, Biljam antwortete und sprach zu den Knechten Balaks, und da ist er noch korrekt, da ist er noch fromm, dann sagt er, selbst wenn ihr mir ein Haus voll Gold und Silber geben würdet, ich kann gegen den Befehl Gottes nicht handeln. und ich diesen Befehl übertreten, weder im Kleinen noch im Großen. Ich kann das nicht. Ja, wir stocken nochmals auf. Ich kann das nicht. Selbst wenn ihr ein Haus voll Silber und Gold geben würdet, man kann nicht Gott und dem Mammon dienen. Und William weiß, ich bin okay. Jetzt diene ich noch Gott. Aber wie lange noch? Denn das Geld juckt. Es kitzelt. Gott erlaubt es nicht. Und wir wissen, es hat nicht funktioniert. Es geht nicht. William wird langsam zermürbt. Eine Stimme sagt ihm, so, dann ist noch eine andere Stimme und es überwiegt immer größer und größer und größer. Das müsste die Stimme Gottes sein, aber es war der Teufel. Wenn diese Männer wiederkommen und mich rufen und holen und so weiter, ich gebe meinem Herzen Ruck. Und 4. Mose 22, Vers 21, er sagte nicht nein, er konnte nicht mehr nein sagen. Er war so überwältigt von diesem vielen Geld und Silber und was alles da dieser König versprochen hat, da heißt es, da stand Bileam am Morgen auf, sattelte seinen Esel und zog mit den Fürsten der Moabiter mit. Am nächsten Morgen stand er auf, macht sich reisefertig und geht los. Weißt du, diese Männer haben sein Herz gebrochen, seinen Glauben gebrochen. Und ich bin sicher, viele Diener Gottes, auch Super-Evangelisten, die so Geldhaie und so weiter, viele haben Gott wunderbar erlebt. Aber mit der Zeit hat der Teufel ihr Herz verstockt, verhärtet, dass sie sich morgens aufmachen, den Esel gesattelt haben und dann losmarschiert sind. Habgier. Habgier ist die Wurzel allen Übels, steht einmal in der Bibel. Oder ja, Geiz, aber Habgier ist das Gleiche. Dieser fürstliche Lohn, dieser große Ruf. Weißt du, da kommst du im Fernsehen, da kommst du im Radio, da kommst du dorthin, da kommst du dorthin. Dieser gute Ruf. Gott hat beim Bileam nicht mitgemacht. Es verlief alles ganz anders. Er konnte gar nichts. Musst du vorstellen, alles nur Luftblase. Ohne Resultate. Außer Späßen nichts gewesen. Das ist das Ergebnis hier. Für Bileam, diesem Propheten, war es eine Blamage. In Jeremia 15, Vers 17 lesen wir, wie Jeremia über diese falschen Propheten spottet. Das sind alles nur Sprüchemacher. Die Realität ist ganz anders. Und wir können nicht der Realität und der Einbildung dienen, entweder oder. Und du siehst, was daraus geworden ist. Die Überlieferung sagt, dass der William, als er nach Hause ging, wurde unterwegs überfallen mit dem vielen Geld, verstehst du, und wurde ermordet. So sagt die Überlieferung. Das ist, was hast du von diesem ganzen falschen Zauberlohn? Was hast du für Ergebnis? So, wir müssen lernen, in der Realität zu leben. Man kann nicht unrealistisch sein. Denke an diesen jungen Propheten von Samaria, der kommt und weissagt und redet. Und Gott hat ihm klipp und klar gesagt, in dieser Stadt sollst du weder Brot essen noch Wasser trinken. Und Gott wusste warum. Weil er ein falscher Prophet drin war, ein abgefallener Prophet. Der hat mal Gott gedient. Seine Söhne, das waren Prophetenkinder. Und als die zu Hause erzählen, du, in unserer Stadt war ein Prophet. Der hat geweissagt gegen den König und weiß du, was da alles passiert. Das können Sie selber nachlesen. Und holt mir diesen Mann. Aber der will nichts kommen. Denn er hat von Gott einen Auftrag, du sollst in dieser Stadt nichts essen und nichts trinken. Nichts essen und nichts trinken. Weißt du, du kannst entweder Gott gehorchen oder den Menschen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Weißt du, und Gott sagt klipp und klar, in dieser Stadt wirst du nichts essen. Aber ein Engel ist mir begegnet. Ein Engel ist mir erschienen. Und ein Engel hat gesagt, ich soll dich einladen. Hör auf, an den Engel zu glauben. Das ist ein Blödsinn. Wenn Gott dir was sagen will, wird er durch den Heiligen Geist dir was sagen. Und nicht ein Engel. Paulus sagt, auch wenn ein Engel vom Himmel euch was verzapft und nicht mit dem Evangelium übereinstimmt, das, was wir Aposteln euch überliefert haben, das ist vom Teufel. Ein Engel. Der Engel verstellt sich als Engel des Lichts. Und dieser arme Bruderchen isst und trinkt. Hunger hat er schon sowieso gehabt von dieser harten Arbeit. Und isst und trinkt. Und auf dem Nachhauseweg überfällt ihn ein Löwe. Und dann stehen sie am Straßenrand, der Esel, der Prophet, erschlagen und der Löwe daneben. So geht es, wenn man, haben die Leute geredet auf der Straße, so geht es, wenn man Gott nicht gehorcht. So geht es. Und genau ist, du kannst nicht Gott und dem Bauch dienen. Nur, wir müssen essen, kein Problem. Aber wir müssen auch herausfinden, was ist der Wille Gottes, was hat Gott uns gesagt diesbezüglich. Man kann entweder Gott gefallen oder den Menschen. Ein Engel. ein Engel. Ja, Gott braucht keine Engel. Die sind dienstbare Geister, okay, sind alles Knechte und Mägde. Und wir werden über die Engel eines Tages herrschen, steht in der Bibel. Also, mach da nicht so einen großen Zirkus draus. Du brauchst von Gott die Erlaubnis, die Genehmigung. Hat der Herr das erlaubt? Noch ganz schnell, ich habe noch ein paar Minuten Zeit. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 12. Paulus sagt, alles ist mir erlaubt. Verstehst du? Alles ist mir erlaubt. Du brauchst zu allem die Erlaubnis Gottes. Aber Paulus sagt hier, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Mir ist alles erlaubt. Ich betone das. Mir ist alles erlaubt. Aber nicht alles dient mir zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll mich gefangen nehmen. Und das ist es. Nichts darf mich versklaven, beherrschen. Entweder Gott beherrscht uns oder das System, die Menschen, was auch immer ist. Seine Handlung, was Paulus hier erzählt und sagt, also alles ist mir erlaubt. Vom Gesetz her, auch das Gesetz ist hilfreich, nützlich, aber nicht alles förderlich, nicht alles dienlich, nicht alles gut. So, mir ist alles erlaubt. Aber muss rausfinden, verherrlicht das Gott? Bringt es denn mich dem Reich Gottes näher? Paulus blieb ledig. Verstehst du? Er hätte heiraten können. Da gab es genug Frauen in den Gemeinden hin und her. Aber er blieb ledig. Und zwar, obwohl das nicht richtig ist, ein Rabbiner oder ein Prediger oder zu der damaligen Zeit sollte verheiratet sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das war Gottes Wort. Aber für ihn war es besser, ledig zu bleiben, weil er dann reisen kann, muss nicht aufpassen, muss nicht kein Doppelbett nehmen, kann auch in einem einzelnen Bett schlafen, verstehst du, da irgendwo unter einem Baum, einem Strauch. Für seine Beziehung mit Gott ist es egal, ob er als Christ Schweinefleisch isst oder nicht, oder ob er in den Götzentempel geht, ihm ist was erlaubt. Der steht sogar am Altar und hält sich noch fest. Diesen Götzenaltar in Athen. Und Leute, ich muss euch noch was sagen von diesem unbekannten Gott, der hier steht. Stell mal vor, ein frommer Jude wäre tot umgefallen. Aber Paulus leistet sich, mir ist alles erlaubt. Ich kann im Götzentempel gehen, Schweinefleisch essen und ja, bricht sich dabei nicht die Zunge und kapituliert nicht. Er sagt, ich bin ledig, bin guter Dinge, guter Hoffnung, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Natürlich muss ich eine Schwester bitten, könnte sie meine Wäsche waschen? Könnte sie meine Wohnung renovieren oder machen? Er könnte, und er hat es auch gemacht. Es mag vielleicht bestimmte Dinge geben, die für mich erlaubt sind. Und jetzt komme ich noch auf einen Punkt, warum wir beim Abendmahl Saft trinken. Verstehst du? Für mich persönlich wäre Wein das Biblische. Jesus hat Wein genommen und hat Wasser in Wein verwandelt. Aber wir trinken Saft aus einem ganz bestimmten Grund, weil wir so viele ehemalige Alkoholiker haben. So, ich kann und mir passiert nichts. Aber aus Liebe zu dem schwachen Bruder, zu der schwachen Schwester. Es mag vielleicht bestimmte Dinge geben, die einen anderen zu Fall bringen könnten wegen bestimmten Dingen. Wenn er sieht, wie ich Schweinefleisch, Kotelett schneide und Schnitzel und was weiß ich. Der macht das. Bruder, kannst du das verantworten vor dem Herrn? Ja, kann ich. Denn was vom Mund reingeht, verunreinigt den Menschen nicht, steht in der Bibel. Nur das, was vom Mund rauskommt. Und das ist das Schlimme. Was vom Mund rauskommt, Kritik und vieles andere mehr. Paulus stellt fest, ich will mich von niemandem beherrschen lassen. Weder Alkohol, noch Tabak, noch Drogen, noch was weiß ich. Viele Dinge machen uns abhängig. Also ich, für mich würde, und bitte halte ich fest, ganz Unfall noch, mich würde nicht tot umfallen, wenn ich eine Pfeife rauchen würde. Würde gerne machen, verstehst du? Oder würde vielleicht Tabletten nehmen oder mal Wodka trinken. Fall nicht um, halte ich fest. Aber nicht alles frommt mich, verstehst du? Und ich muss aufpassen wegen Sucht und Abhängigkeit. So, der Christ soll sich nicht der Knechtschaft hingeben, dass er Sklave von irgendetwas wird. Ich kann mal einen Film angucken, auch als schmutzigen Film, bitte halte ich fest. Ich habe immer gesagt, das würde mich nicht kaputt machen. Aber das frommt mich nicht. Das bringt mich nicht weiter. Es ist eine Zeitverschwendung. Und ich könnte eine Reise machen, was weiß ich, in die Unterwelt. Und ich würde nicht dabei zum Grunde gehen, denn der Herr ist mit mir, wo ich hingehe. Deshalb, mir ist alles erlaubt, aber es frommt mir nicht alles. Und dann würde ich eher fragen, Herr, was würdest du sagen? Gib mir die Erlaubnis. Und wenn Gott dir Erlaubnis gibt, dann guten Appetit. Darum sollen wir nur Gott mit unserem Leben verherrlichen, schreibt er weiter in diesem Abschnitt. Nur für Jesus leben und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn du für Jesus lebst und nach diesem Gedanken lebst, was verherrlicht Gott? Ich werde nie vergessen, wir haben hier in Kreuzberg einen Bruder gehabt, der hat für uns gearbeitet als Bibelschmuggler und war auf dem Weg in den Osten, um Bibel zu schmuggeln. Und er hat einen Koffer gehabt und hat Gott vertraut, dass Gott ihn durchbringt und wie auch immer. Und da ist es wirklich passiert. Und dann kommt Kontrolle, geht von Kabine zu Kabine. Und er wusste nicht mehr, was passiert, was er machen soll. Und er hat Bibel in seinem Koffer. Dann steht ein Zöllner draußen, noch einer. Dann sagt er, haben Sie Zigaretten? Und dann nimmt er eine Zigarette und fragt den anderen, können Sie Feuer geben? Und er sagt, ich habe in meinem Leben noch nie geraucht. Aber das war sein Glück, dass er sich den Zöllner, die Kontrolle und die Leute so verwickelt mit seiner Zigarette. Da sagt mir, was zum Kotzen. Nach dieser Zigarette. Wir waren zum Kotzen. Aber der ist an meine Kabine vorbeigegangen. Er hat der inneren Stimme gehorcht. Frag um eine Zigarette. Und er sagt, ich würde nie rauchen. Aber das war der Weg, wie Gott einen führt. Manchmal probiert er bei dir, bist du gehorsam? Nimmst du alles aus Gottes Hand? Weißt, nicht nur, sprich jetzt in neuen Sprachen, leg die Hände auf und segne. Gott führt manchmal einen ganz ungewöhnliche Wege. Lass dich überraschen. Wird eines der nächsten Themen sein. Du wirst überrascht sein, wie Gott führt, dass du Dinge tun musst, die dir absolut gar nicht liegen, gar nicht schmecken. Du bist zum Kotzen vielleicht, so wie bei diesem Bruder mit der Zigarette. Da sagt er, weißt du, aber ich bin durchgekommen und ich bin die ganze Zeit nicht mehr kontrolliert worden, bis ich in Moldawien war. Ja, wahrscheinlich bei euch. So, das ist wichtig. Nichts darf mich belasten, nichts darf mich bedrücken, nichts darf mein Leben beeinträchtigen und so weiter. Nichts darf mich von Gott wegbringen. Weißt du, nichts darf mich behindern. Und meine Bibel sagt, und damit schließe ich, wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus. Wenn dich deine Hand ärgert, hack es ab. Schon brutal. Schon sehr brutal, wenn es dich ärgert. Also nichts darf mich von Gott zum Abfall bringen. Aber erlaubt ist mir alles. Erlaubt ist mir alles. Also, ich will nur sagen, niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann zwei Wege gehen. Niemand kann zwei Menschen so richtig betreuen, um sie kümmern. Du wirst dich irgendwie zerreißen, dich aufopfern und du wirst selber nicht glücklich sein dabei. Diene dem Herrn von ganzem Herzen, denn du bist ein Eigentum des Herrn, teuer erkauft. Nur ihm. Der Christ sollte nichts zulassen, was ihn in Knechtschaft bringt. Gott oder Menschen. Und das ist nämlich, Menschen sind so manchmal so fein und so, ach, wie dieser Barak, kommen Sie, helfen Sie mir, stehen Sie bei. Du musst Gott um Erlaubnis bitten, soll ich ihm überhaupt helfen? Soll ich ihm überhaupt dienen? Soll ich das tun? Und wenn der Herr dir grünes Licht gibt, dann renn. Vater, ich danke dir für dein Wort. Wir haben gehört, dein Wort ist die Wahrheit, du bist Leben, du bist die Quelle des Lebens und wir möchten einfach uns dir zur Verfügung stellen. Wir möchten dir dienen, Herr Jesus, und hilf uns allen miteinander, dass wir nicht dem Mammon dienen, sondern dem lebendigen Gott mit Leib und Seele, mit Geist und mit allem, was in uns ist. Wir sollen dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Herr, schenk uns diese göttliche Kraft. Halleluja, Halleluja. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Wir wollen Gott loben und preisen damit. Fang an, Gott zu lieben. Und wenn du Gott liebst, dann ist alles richtig, dann ist alles okay. Dann ist dir alles erlaubt. Dann ist alles wahr und alles gut. Und aus Liebe zum Herrn, verliere die Liebe zum Herrn nicht in deinem Leben. Gott möge uns alle segnen. Amen.